möchtet ihr eine Endokarditis beweisen, dann müsst ihr natürlich nach den modifizierten Duke-Kriterien dann eine Nacht auch durch vergehen lassen und möglichst an unterschiedlichen Tagen diesen Erreger dann auch nachzuweisen. Wenn man einfach ein Sputum entnimmt, dann kann das sein, dass der Patient, sag ich mal, so ein bisschen Speichel vielleicht noch in den Topf mit reinkriegt, vielleicht kann er ein bisschen was hochhusten, es vermischt sich mit dem Speichel und man wird immer ein positives Resultat in der Kultur haben. Und da ist es dann wichtig zu diskriminieren, okay, ist das Mundflora, Rachenflora oder ist das wirklich etwas, was aus der Lunge kommt? Das Problem ist aber, wenn man jetzt einen Befund hat, auf dem ein Erregername steht, auf dem ein Resistogramm steht, dann ist der Kliniker oder die Klinikerin natürlich versucht zu sagen, okay, ich glaube, das sollten wir behandeln, nur alleine, damit es vielleicht weggeht. Ne? Und das ist natürlich im Sinne der rationalen Antibiotika-Anwendung extrem ungünstig. Das heißt also bei Urin wirklich das Wichtigste, die Indikationsstellung, hat der Patient einen Hinweis überhaupt oder die Patientin auf eine Harnwegsinfektion? Das ist aus meiner Sicht, glaube ich, das Entscheidende. Und vielleicht gar nicht nur bis auf den Endbefund, wenn alles da ist, warten, sondern natürlich auch schon im diagnostischen Prozess, denn da kommen immer mehr Informationen dazu, immer mal reevaluieren, ob die Verdachtsdiagnose stimmt, ob die kalkulierte oder die empirische Therapie, ob das noch weiterhin Sinn macht oder ob man irgendwo nachjustieren sollte oder kann.
Herzlich willkommen zu Infected, dem Antibiotika-Podcast für Medizinstudierende und BerufsanfängerInnen. Infected ist eine Charité-Produktion im Rahmen von RISE Students, einem Projekt von Infect Control. Mein Name ist Sandra Schneider, ich bin Internistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité. Gemeinsam mit Medizinstudierenden bespreche ich in jeder Folge ein Thema aus der Infektionsmedizin mit einer Expertin oder einem Experten. Thema heute ist die mikrobiologische Diagnostik von Blutkulturen, Atemwegsmaterialien, Urin und Wundmaterial. Am intensivsten besprechen wir dabei die Präanalytik, also alles, was schon vor der eigentlichen Probenverarbeitung wichtig ist. Es geht aber natürlich auch darum, was im Labor mit den Materialien passiert und um die Befundinterpretation. Die Aufnahme stammt vom 17. März 2022. Obwohl wir so viel über Präanalytik gesprochen haben, haben wir zwei Standardmaßnahmen bei der Probengewinnung gar nicht erwähnt. Die korrekte Händedesinfektion vor Probenentnahme und die adäquate Hautdesinfektion einer Punktionsstelle. Wahrscheinlich, weil es so selbstverständlich ist. Aber in einem Podcast eines Hygieneinstituts sollte das natürlich nicht unerwähnt bleiben. Und nochmal der Hinweis in eigener Sache, bitte nehmt euch doch nach der Folge noch kurz Zeit für unseren kurzen Fragebogen, zu dem ihr über die Shownotes gelangt. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen bei Apple oder Spotify. So, jetzt geht's aber los. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die heutige Folge haben wir uns das Thema mikrobiologische Diagnostik aus klinischer Sicht vorgenommen. Als studentische Fragestellerinnen heute dabei sind Felicia Becker und Lukas Risse. Beide kennt ihr vielleicht schon aus vorherigen Podcast-Folgen. Felicia, du hast das siebte Semester jetzt abgeschlossen und machst gerade Formulatur. Wo bist du denn im Einsatz zurzeit?
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin.
Hallo.
Aus Wien. Genau, hier bin ich gerade bei einer Formulatur in der Kinderorthopädie. Das ist sehr, sehr spannend. Da gibt es ganz viele seltene Fälle, zum Beispiel eine ganz besondere Klumpfußambulanz, die es so in Europa kaum noch an anderer Stelle gibt. Und genau, es gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut.
Okay. Cool, also heute haben wir eine internationale Folge sozusagen. Lukas, du bist ja mittlerweile im zweiten PJ-Tertial und wo bist du jetzt aktuell? Du bist ja auch nicht in Deutschland, ne?
Ja, genau. Ich bin gerade in der Chirurgie in Montpellier. Da mache ich mein Tertial, genau, einfach um mal in Frankreich, nach Frankreich zu gucken, wie es hier aussieht. Ich bin gerne in Frankreich und eine kleine Rolle spielt vielleicht auch, dass hier das Wetter besser ist und man kitesurfen kann.
Ja, wir sind alle sehr neidisch. Und es ist ja dann auch ganz interessant nachher, vielleicht fallen euch ja auch ein paar Sachen auf, die vielleicht in Österreich oder in Frankreich ein bisschen anders sind, als man sie bei uns handhabt, wer weiß. Es soll in der heutigen Folge ja vor allem darum gehen, was man als Ärztin oder Arzt auf der Station oder im ambulanten Bereich wissen sollte, damit die bakteriologische Diagnostik dann auch richtig durchgeführt und interpretiert wird, sodass die dann auch als wichtiger Bestandteil einer rationalen Antibiotikatherapie wirklich optimal eingesetzt werden kann. Und um das zu besprechen, haben wir uns heute als Experten Dr. Tobias Kramer eingeladen. Herzlich willkommen, Tobias. Du bist Facharzt für Mikrobiologie und für Hygiene und mit viel Erfahrung in klinischer Beratung. Magst du dich kurz noch ein bisschen weiter vorstellen?
Hallo.
Ja, hallo.
Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung, Sandra. Ja, mein Name ist Tobias Kramer. Ich bin niedergelassener Mikrobiologe am LADR-Zentrallabor Dr. Kramer und Kollegen in Gistach. Das ist bei Hamburg. Und auch hier ganz klar eine Standortwahl aufgrund des Wetters, nicht wahr? Also während in Montpellier die Sonne scheint, ist es in Hamburg, so wie es in Hamburg zu sein hat. Der Regen kommt fast von vorne, aber noch zentral von oben. Ja, ich bin seit geraumer Zeit nun hier in Gistach tätig und als niedergelassener Mikrobiologe, bin aber auch Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin, wie du ja gesagt hast. Und wir kennen uns ja aus unserer gemeinsamen Zeit am Institut für Hygiene und Umweltmedizin an der Charité in Berlin. Genau. Und freue mich, dabei zu sein.
Und was halt dich, finde ich, als Experten auch so gut ausmacht jetzt für diese Folge, ist, dass du ja sowohl ambulante Praxen berätst, als auch in der Klinik mikrobiologische Beratung und ABS-Beratung machst, richtig?
Genau, ich habe seit jeher, schon seit meiner Weiterbildungszeit und dann als Facharzt immer diese Mischung ganz als toll und gewinnbringend empfunden. Zum einen im ambulanten Sektor, ein wirklich unterbearbeiteter und unterunterstützter Sektor in der humanmedizinischen Versorgung in Deutschland, mit ganz viel Potenzial und ganz viel Verbesserungspotenzial und Optimierungsbedarf. Und auf der anderen Seite natürlich auch das stationäre Setting, in dem man ganz spannende Fälle sieht, eher seltenere Fälle sieht und auch ganz toll im Endeffekt Erfahrung sammeln kann.
Genau, und du hast ja auch in unserem im RAI-Projekt im ambulanten Teil mitgemacht, was man auch sich noch angucken kann als Online-Fortbildungen. Gut, dann starten wir jetzt mal mit den Fragen von euch, Lukas und Felicia. Wer legt los?
Ja, ich habe, glaube ich, schon direkt die erste Frage. Und zwar ist es so, wenn ich in meiner Stationsarbeit dann wieder Blut abnehme und die Blutkulturen irgendwie beimpfe, in Schwerstarbeit, nachdem ich irgendwie einen Zugang gefunden habe, frage ich mich immer, was dann so danach passiert letztlich mit diesem Blut. Also was habt ihr da für Untersuchungsmethoden? Wie geht ihr dann da jetzt weiter vor, um möglicherweise eine Sepsis oder dergleichen nachzuweisen?
Das trifft es natürlich sehr gut, dass du als PJler die Blutkulturen entnehmen darfst. Ne? Blutkulturen werden ja bei Verdacht auf systemischen Infektionserkrankungen entnommen. Und wenn du die Blutkulturen einmal hast, dann ist es natürlich bei so einem entscheidenden Material ganz wichtig, dass sie möglichst schnell ins Labor kommen. Und man kann es sich kaum vorstellen, egal ob das Labor im Krankenhaus ist oder ob das Labor extern untergebracht ist. Blutkulturflaschen brauchen leider in Deutschland zumindest, ich weiß nicht, wie es in Montpellier ist, aber in Deutschland doch eine relativ lange Zeit, bis sie dann in den nächsten Schritt übergehen, und das ist die Bebrütung der Blutkultur. Das heißt also, diese Blutkulturflaschen, das optimale Paradies für Bakterien, aber auch für Hefen, sich da drin zu vermehren, werden dann in die richtige Temperatur, nämlich 36 Grad, gesteckt und werden dann in regelmäßigen Abständen immer auf Wachstum kontrolliert. Das erfolgt heutzutage automatisch mit einem der drei großen Systeme, die es dort auf dem Markt gibt. Und nach einer gewissen Zeit hat man dann ein Signal im Idealfall, nämlich wenn man ein Wachstum detektiert hat. Die Zeit von dem Zeitpunkt, wo die Flaschen in das Gerät oder in den Automaten kommen, bis dann das Signal detektiert wird, nennt man Time to Positivity. Und die sind so ein bisschen Marker, wie viele Bakterien ursprünglich drin gewesen sind in der Flasche, in dem entnommenen Volumen und natürlich, wie relevant das Ganze sein kann. Wisst ihr, unterschiedliche Bakterien und auch Hefen wachsen unterschiedlich schnell. Und wenn wir dann ein positives Wachstumssignal haben, ja, dann würden wir in dem Normalfall eine Gramfärbung durchführen. Das ist auch möglichst zeitnah. Und diese Gramfärbung ist ja in Berlin im Friedrichshain entwickelt worden, damals vor über 100 Jahren. Und ist im Endeffekt eine ganz hilfreiche Orientierung, um zumal zu gucken, was für Bakterien sich da drin befinden in dieser Blutkultur. Da hat man innerhalb von wenigen Minuten, wenn die Färbung durchgeführt ist und das Präparat angeguckt wurde, dann schon eine erste Orientierung, in welche Richtung es geht. Kennt ihr gramnegative Stäbchen, dann vielleicht stellvertretend für Escherichia coli oder Klebsiellen oder vielleicht auch Pseudomonas aeruginosa. Bei den gram-positiven Kokken dann auch am häufigsten im Endeffekt nachzuweisen, ne? Entweder Kettenkokken, Streptokokken oder Enterokokken oder Haufenkokken, gram-positive Haufenkokken, Staphylokokken, also entweder Aureus oder die anderen Coagulase-negativen Staphylokokken. Und so hat man schon eine relativ gute Idee, was in der Blutkultur vorhanden ist. Und dann rufen wir im Labor normalerweise direkt auf Station oder in der Dialysepraxis oder wo auch immer diese Probe entnommen worden ist, an, um mit den klinisch tätigen Ärztinnen dann auch zu diskutieren, okay, was kann der Fokus sein, welche Antibiose bekommt der Patient aktuell, bekommt er überhaupt eine, handelt es sich um eine Kontamination oder wirklich um eine Infektion und dann weiter auch beratend tätig zu sein für die Kolleginnen und Kollegen. Danach oder parallel dazu werden im Endeffekt diese Blutkulturen auch auf festen Medien, Agarnährmedien und manchmal auch auf Anreicherungsbouillons, also Flüssignährmedien, nochmal ausgestrichen und angereichert. Das hat den folgenden Grund, dass man die Bakterien dann in Reinform idealerweise nach wenigen Stunden bereits auf der Platte identifizieren kann. Das heißt, also wir schauen nach 4, nach 6 und nach 8 Stunden, ob dann schon etwas gewachsen ist. Und wenn wir dieses Wachstum auf den Agarnährmedien oder diesen Petrischalen sehen, dann nehmen wir die Biomasse, die Bakterien, die wir haben, und versuchen, dem Erreger eine Identifizierung angedeihen zu lassen. Also ist es wirklich ein Escherichia coli, ist es eine Klebsielle oder ist es vielleicht etwas ganz anderes? Und parallel dazu, das Wichtigste für die klinisch tätigen Kolleginnen und Kollegen, natürlich das Resistogramm oder die Empfindlichkeitstestung, ne, die wir dann als eine RAST, also eine rapide antimikrobielle Susceptibility-Testung durchführen nach EUCAS-Standard, wo man dann nach wenigen Stunden bereits auch erste orientierende Hinweise darauf hat, wo im Endeffekt die Reise hingeht, was es resistenztechnisch zu beachten gibt. Geht nicht für jeden Erreger und geht nicht für jedes Antibiotikum, aber die EUCAS, diese Testungsnorm, hilft uns dabei, relativ gut zu identifizieren, schon die wichtigsten therapeutischen Gruppen und möglichst am gleichen Tag, nachdem die Blutkultur positiv geworden ist, dann auch schon ein vorläufiges Ergebnis mit rauszugeben. Nächsten Morgen gucken wir uns die Platten dann an, nachdem sie die offizielle Zeit von 18 Stunden hinter sich gebracht haben. Und wir gucken nochmal, ob das vorläufige Resistogramm und die vorläufige Identifizierung auch mit der finalen Einschätzung dann übereinstimmen. Und dann verifizieren wir das Ganze nochmal. Und so hat in einem optimierten Ablauf im Endeffekt der klinisch tätige Kollegin oder die Kollegin nach etwas knapp einem Tag, anderthalb Tagen, nachdem die Blutkulturflasche positiv geworden ist, dann auch ein verlässliches Resultat und kann die kalkulierte antibiotische Therapie gegebenenfalls deeskalieren. Ne?
Das heißt, also nachdem die Blutkultur positiv ist, ist man mittlerweile relativ schnell. Man hat aber in der Mikrobiologie trotzdem immer diese Zeitspanne, die man bei anderen Laboruntersuchungen nicht hat, bis überhaupt irgendwelche Bakterien wachsen, richtig?
Ja, das ist absolut richtig. Du kannst zwei Konzepte im Endeffekt dir anschauen. Zum einen das Konzept auf molekularer Erregerdiagnostik, also PCR. Und es gibt viele PCR- und Multiplex-Verfahren, wo du aus Blutkulturen direkt unterschiedlichste Bakterien und gewisse Resistenzmechanismen nachtesten kannst. Das ist aber sehr kostenintensiv und wird häufig von den Krankenhäusern nicht so angefordert, wie es manchmal wünschenswert wäre. Das zweite ist das Kultur- oder die Kulturverfahren und die, wie wir im Studium ja auch gelernt haben, dauern leider immer ein bisschen länger. Das frustriert alle klinisch tätigen Ärztinnen und Ärzte, frustriert aber auch alle Mikrobiologen immer, dass es doch etwas länger dauert, nämlich meistens die Übernachtbebrütung, bis dann etwas wächst. Bei lebensbedrohlichen Materialien oder lebensbedrohlichen Infektionserkrankungen, bei denen diese wichtigen Materialien, wie zum Beispiel Blutkultur, aber auch Liquor entnommen wird, versucht man so im Labor vorzugehen, dass man viele Wartezeiten, die man hat, möglichst reduziert und das Ganze so kompakt und schnell wie möglich bei natürlich ausreichender Qualität für die Aussagewert dann auch anzubieten.
Und diese Anzuchtzeit, die Time to Positivity, wie du sie genannt hast, die ist sozusagen auch noch so ein zusätzlicher Marker dafür. Also wenn die kurz ist, dass dann viele Erreger drin sind in der Blutkultur.
Genau, bei der Blutkultur haben wir zwei Inkubationsschritte. Wir haben einmal den in der Blutkulturflasche, also das, was Lukas direkt auf Station abnimmt. Ja, das soll natürlich möglichst schnell bebrütet werden, damit wir möglichst schnell ein Wachstum dort detektieren können. Dann haben wir aber erst ja eine diffuse Menge an Flüssigkeit plus Bakterien. Ja, die müssen wir noch irgendwie sauber auf die Platte bekommen, auf den Nährmedium bekommen, damit wir sie identifizieren können und eine Resistenztestung durchführen können. Das ist der zweite Inkubationsschritt. Der erste Inkubationsschritt in der Blutkulturflasche und die Time to Positivity sagt im Endeffekt aus, je mehr Bakterien, ganz vereinfacht dargestellt, in der initialen Kultur drin sind, desto schneller wird diese Blutkultur positiv sein. Und nun gibt es zwei Aspekte, die man dabei ganz relevant auch berücksichtigen sollte. Zum einen die richtige Füllmenge für eine Blutkulturflasche. Je mehr Blut vom Patienten mit einer Bakteriämie in der Flasche drin ist, desto mehr Bakterien sind in der Flasche, desto schneller die Positivitätsdetektion. Und das zweite ist natürlich auch das Wachstumsverhalten von unterschiedlichen Bakterien. Escherichia coli versus eine Hefe wie Candida albicans zum Beispiel, die deutlich langsamer kommt, oder anaerobe Bakterien wie Cutibacterium acnes, ne? Also die auch potenziell mal mit Kontamination in Verbindung gebracht werden können. Und bei einer Time to Positivity von größer 20 Stunden bei Bakterien oder größer 24 Stunden ist schon immer mal so ein bisschen Vorsicht geboten, ob es nicht vielleicht doch eine Kontamination bei Entnahme gewesen sein kann. Lukas hat eben erwähnt, er hat den Zugang gelegt und dann die Blutkultur entnommen. Ja, das ist natürlich auch häufig ein Grund für eine Kontamination oder die Entnahme von Blutkulturen aus liegenden Kathetern, ne, auch so ein Grund, warum man zum Beispiel falsch positive oder kontaminierte Blutkulturen erhält.
Habt ihr dazu jetzt weitere Fragen? Sonst hätte ich nämlich noch eine, aber...
Ja, also bei mir haben sich da jetzt eigentlich schon ganz viele Fragen ergeben. Also,
dann legen wir los.
Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt genau alle so aufzählen kann. Aber vielleicht einmal noch genau zu Anfang bei den Blutkulturen. Haben wir schon gesagt, es ist nie nur eine einzelne Flasche oder nur ein einzelnes Paar. Vielleicht könntest du da nochmal erklären, worauf man da so genau achten muss und warum nimmt man mehrere Flaschen ab? Und was ist vielleicht, was ich auch überlegt habe, wie ist das bei antibiotisch vorbehandelten Patienten? Was für Probleme ergeben sich dann eventuell in der weiteren Diagnostik?
Ganz, ganz wichtige und ganz spannende Fragen. Fangen wir mal an bei der Frage, warum nicht nur eine Flasche, sondern mehrere Flaschen bei erwachsenen Patienten. Also eine Blutkultur beschreibt im Endeffekt immer die Kombination aus aerob und anaerober Blutkulturflasche. Das ist eine Blutkultur. Die nimmt man daher, da nicht alle Bakterien, nicht alle Krankheitserreger im Endeffekt auch in der anaeroben Flasche mitwachsen. Das ist ein Grund, warum man mehrere entnimmt, parallel zueinander, ist, um ein erstens größeres Volumen zu haben. Das heißt also, die Chance zu steigern, rein theoretisch auch ein Pathogen zu identifizieren. Und das Zweite, was ganz wichtig ist dabei, auch diese Differenzierung zu treffen. Ist es eine Kontamination, die hier vorliegt bei einer positiven Blutkultur? Oder ist es eher ein wirklich relevanter Befund? Das kann man sich am Beispiel von Staphylococcus epidermidis, also Coagulase-negativen Staphylokokken, die häufig ja auf der Haut als Hautflora vertreten sind oder Bestandteil der Hautflora sind. Und die machen den Großteil aller positiven Blutkulturflaschen aus. Und nun kann man sich überlegen, okay, ein Teil davon sind sicherlich Kontaminationen, die bei der Entnahme der Blutkulturen entstanden sind. Ein gewisser anderer Anteil sind aber auch häufig assoziiert mit zum Beispiel katheterassoziierten Blutstrominfektionen oder anderen nosokomialen Infektionen. Und da ist es relativ wichtig, das dann zu unterscheiden. Wichtig ist da natürlich, um Kontamination möglichst gering zu halten, dass man möglichst kontaminationsfrei arbeitet. Soll also heißen, die Flasche, die Membran der Blutkulturflaschen mit Alkohol desinfizieren, direkt die Flasche an dem sterilen Adapter abnehmen, nicht zwingend eine Spritze nehmen, ne, und möglichst natürlich ohne Hautkontakt diese Flaschen dann auch wirklich beimpfen mit einer ausreichenden Menge, nämlich 8 bis 10 Milliliter pro Flasche. Zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, den du auch so ein bisschen schon angesprochen hast, ist der Zeitpunkt, an dem man Blutkulturen natürlich auch entnimmt. Ja, ich habe in meiner Weiterbildung, in meiner Ausbildung damals an der Uni immer noch gelernt, ja, Patient fiebert zur Nacht, ne, dann nehmen wir die Blutkultur ab und dann haben wir da eine größere Chance. Ne. Blutkulturen sollten eigentlich dann immer abgenommen werden, wenn man den Verdacht hat, der Patient hat eine systemische Infektionserkrankung. Dann ist der Zeitpunkt, die Blutkultur abzunehmen und nicht erst, wenn er Fieber zeigt, das heißt also auf im Endeffekt eine Einschwemmung der Bakterien in den Blutstrom reagiert. Ne?
Und vielleicht direkt nochmal eine Frage dazu, genau, wo wir das jetzt schon so genau besprechen. Wo sollte man denn die Blutkulturen immer abnehmen? Oder anders gefragt, ich glaube, am Katheter zum Beispiel sollte man sie ja eher nicht abnehmen, aber wenn man jetzt einen Fokus am Katheter zum Beispiel vermutet, wie würde man da vorgehen? Gäbe es da irgendwie dann eine Ausnahme? Oder?
Also die offizielle Empfehlung ist ganz klar frisch gestochen, ne, mit einem Butterfly oder eine frische Blutentnahme peripher, möglichst an unterschiedlichen Extremitäten. Und je nachdem, was man für eine Infektionserkrankung beweisen möchte, ist auch da das Vorgehen natürlich sehr unterschiedlich. Möchtet ihr eine Endokarditis beweisen, dann müsst ihr natürlich nach den modifizierten Duke-Kriterien da eine Nacht auch durch vergehen lassen und möglichst an unterschiedlichen Tagen diesen Erreger dann auch nachzuweisen. Wenn man, wie in deinem Beispiel, eine katheterassoziierte Blutstrominfektion nachweisen möchte, dann hat man entweder die Möglichkeit, den Katheter rauszuziehen und den zur Kultur zu schicken oder die Spitze zu schicken, oder man hat die Möglichkeit, zumindest theoretisch, peripher Frischblutkulturen zu stechen und parallel dazu aus dem Zugang die Blutkulturen zu entnehmen. Und es gibt die sogenannte Differential Time to Positivity, wo man diese zwei vorhin schon genannten Time to Positivity miteinander vergleicht. Und wenn die Time to Positivity in der Blutkultur zwei Stunden aus dem ZVK zwei Stunden schneller kommt und positiv wird als die peripher entnommene, wenn die parallel abgenommen worden sind, dann ist es ein Hinweis darauf, dass der Infektionsfokus dieser Zugang sein könnte. Wobei das in dem praktischen Alltag durchaus sehr schwierig umzusetzen ist.
Das heißt, also wir sind jetzt schon im Bereich der Präanalytik, aber das macht nichts. Wir können ja jetzt doch einfach erstmal Blutkulturen abhandeln und dann zu den anderen Materialien kommen. Das heißt, man nimmt eigentlich immer mehrere Blutkulturen ab, und aber ein bisschen abhängig von der Verdachtsdiagnose geht man da noch vor. Bei der Endokarditis muss man eigentlich die meisten abnehmen. Also da möchte man eigentlich, damit die Duke-Kriterien erfüllt sind, auch noch eine weitere am Folgetag. Bei Verdacht auf katheterassoziierte Infektionen nimmt man eben peripher und am ZVK ab. Und wie ist es denn bei den sonstigen Verdachtsdiagnosen. Also wenn man jetzt einen Verdacht auf oder wenn der Fokus noch nicht klar ist, aber man hat ein septisches Krankheitsbild. Hm. Wie viel muss man denn dann abnehmen oder wo?
Also idealerweise nimmt man dann natürlich mehr als zwei Paar ab. Es gibt aber Häuser, in denen zwei Paar empfohlen werden, dann an unterschiedlichen Extremitäten. Wenn das nicht zu realisieren ist, wir kennen das ja auch vielleicht im Nachtdienst, dass das dann manchmal schwer ist bei Patienten, die dann auch vor allem schon länger stationär liegen, dann ist es, glaube ich, entscheidender, dass man dann wenigstens das richtige Volumen gewinnt, um die Sensitivität der Diagnostik halt anzupassen oder zu optimieren und das dann in der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt, dass die alle aus einer Extremität und aus einer Abnahme entnommen worden sind. Aber mindestens zwei Paar, besser drei, mehr als fünf, außer von Endokarditis-Diagnostik, empfehlen sich da nicht so wirklich.
Dann wird der Patient ja auch irgendwann annehmen, ne? Oder die Patientin. Aber genau, also das sollten wir auf jeden Fall festhalten. Zwei Paar sind eigentlich immer, sollten immer am Start sein, wenn es um Blutkulturdiagnostik geht. Und mit Paaren ist eben gemeint anaerob und aerob, ne? Also ein Paar sind immer zwei Flaschen, weil da gibt es ja auch manchmal Verwirrung. Deswegen kann man eigentlich sagen, immer, also vier Flaschen sind eigentlich immer das Minimum. Und wenn es geht, aus unterschiedlichen, also zwei Paar aus unterschiedlichen Körperteilen, aber noch wichtiger ist einfach die Menge.
So würde ich das einschätzen, genau. Mhm. Also das Offizielle wäre, ne, unterschiedliche Extremitäten. Mhm. Ist das nicht realisierbar, dann ist die Menge das Entscheidende. Und wichtig ist dabei auch natürlich, den richtigen Füllstand der Blutkulturflaschen zu sichern. Ne? Und das heißt, 8 bis 10 Milliliter je nach Hersteller der Blutkulturflaschen, die man so im Hause verwendet.
Felicia.
Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein zu großer Sprung dann irgendwie so zur Analytik ist, aber weil wir ja jetzt eben schon das so genau eben besprochen haben mit den verschiedenen Schritten bei der Verarbeitung einer Blutkultur, sind wir ja schon so ein bisschen im Bereich so direkter Erregernachweis und wir haben jetzt eben gehört, es gibt dann verschiedene Nährmedien, auf denen die Blutkultur dann ausgestrichen wird und so weiter. Und die Blutkulturflasche selbst ist ja auch schon ein Nährmedium, aber könnten wir vielleicht nochmal so ganz allgemein besprechen, welche Nährmedien es überhaupt gibt und wann vielleicht feste und wann eher flüssige zum Einsatz kommen? Weil das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Es gibt ja auch noch diese Nährbouillon, aber ich weiß gar nicht, wann die zum Beispiel zum Einsatz kommt oder ja, vielleicht.
Felicia, super Frage. Vielen, vielen Dank. Also generell erzähle ich euch jetzt nicht, welche ganzen Nährmedien es sozusagen auf dem Markt gibt und welche verwendet werden, weil alle kenne ich nicht. Ne? Aber was ganz spannend ist, ist die klinische Mikrobiologie hat sich in den letzten 100 Jahren sehr stark darauf fokussiert, die typischen und häufigsten Krankheitserreger nachzuweisen. Das heißt also, wenn wir eine Probe von einem Patienten oder einer Patientin bekommen, dann ist es für uns sehr wichtig zu wissen, was ist das für eine Probe. Meistens sieht man das relativ genau, manchmal ist es ein bisschen schwieriger. Und gemessen an dem, welche Lokalisation oder welcher Entnahmeort von der Probe stattgefunden hat, idealerweise noch welche Verdachtsdiagnose dahinter steht, haben wir zusammengestellte Nährmediensets, wo wir die häufigsten Erreger für die relevantesten Infektionserkrankungen an diesem Ort nachweisen können. Wir haben natürlich auch molekularbiologische Möglichkeiten, wo wir panbakterielle oder panfungale PCRs durchführen können und diese dann sequenzieren. Aber das ist, sage ich mal, nicht die normale Routine, sondern ist für spezielle Fälle vorbehalten. Was man im Idealfall hat, ist eine Kombination bei relevanten Materialien, intraoperativ gewonnenen Biopsien, aber auch Blutkulturen, dass man unterschiedliche Nährmedien nimmt und unterschiedliche Bebrütungskonditionen. Also auch hier wieder aerob und anaerob. Ne? Und versucht, die relevantesten Bakterien danach zu weisen. Und um die Empfindlichkeit und die Sensitivität einer solchen Diagnostik zu verbessern, nimmt man auch Anreicherungsbouillon, Flüssignährmedien, das ist das Gleiche. Und wenn nur in einer solchen Bouillon ein Erreger nachgewiesen worden ist, dann ist es im Endeffekt, kann es relevant sein, wenn es ein Wald- und Wiesenkeim ist oder ein Hautkeim ist, dann kann es natürlich auch mal eine Kontamination sein. Dann steht dann zum Beispiel in dem Befund immer nach Anreicherung mit drin. Das ist etwas, was dann aus dieser Flüssigbouillon herauskommt und ist so ein bisschen in der klinischen Relevanz zu hinterfragen, wenn es nicht ein sehr außergewöhnlicher Erreger ist. Nicht alles, was in einer Infektion vorhanden ist, ist anzüchtbar. Am Beispiel von Mykobakterien, Tuberkulosis oder atypischen Mykobakterien, ne, die kriegen wir im Normalfall auf den normalen Nährmediensets, die wir wählen, nicht raus. Wenn wir aber wissen, dass die Klinikerin oder der Kliniker den Verdacht hat auf eine Mykobakterieninfektion, dann setzen wir andere Nährmedien zusätzlich mit ein und inkubieren die dann zum Beispiel auch über deutlich längere Zeiten. Das heißt also, je nachdem, was der klinische Verdacht ist, je nachdem, welcher Ort des Infektionsgeschehens vorliegt, wählen wir die aus unserer Sicht bestmöglichen Nährmedien, um die, sage ich mal, häufigsten Erreger dann auch wirklich nachzuweisen.
Lukas.
Und wie geht ihr dann bei einer Resistenztestung vor? Also du hattest ja gerade schon gesagt, dass ihr dann die auf Resistenzen testet, hattest aber noch nicht gesagt, wie ihr das im Detail macht.
Es gibt unterschiedliche Verfahren, die man verwenden kann und das ist auch ganz abhängig davon, erstens, um was für ein Material es sich handelt, zweitens, ne, was die Substanzauswahl angeht, für Urinmaterialien würden wir andere Antibiotika testen als zum Beispiel für Blutkulturen, ja, um eine rationale Anwendung auch möglichst von Erstlinientherapeutika in dem Bereich zu ermöglichen. Das Zweite, was da ganz entscheidend ist, ist natürlich der Erreger und das Antibiotikum in der Kombination. Das heißt also, nicht alle Kombinationen lassen sich mit allen Testverfahren abdecken, sondern man braucht manchmal eine Mikrodilution, manchmal reicht die Agardiffusion, manchmal kann man so ein halbautomatisches System wie den Vitek oder den Walkaway verwenden. Das sind also ganz unterschiedliche Verfahren. Manchmal braucht man aber auch sehr genaue und klare Hinweise, wie die MHK wirklich ist, also die minimale Hemmkonzentration. Und da verwendet man entweder den sogenannten Epsilon-Test, E-Test, wo man das sehr schön auf der Platte sich mit angucken kann, oder zum Beispiel, wie gesagt, die Microbroth Dilution.
Das sind ja so viele unterschiedliche Verfahren, wo wir jetzt nur kurz quasi erstmal die Namen angerissen haben. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch eine Idee, ob wir was dazu verlinken können, wo dann das auch mal abgebildet ist oder so. Weil das ist ja, glaube ich, im Podcast relativ schwer im Detail zu erklären. Ne?
Gerne, da würde ich, glaube ich, für die Shownotes euch dann zwei Dokumente nochmal mit zur Verfügung stellen.
Super. Felicia?
Ja, ich hätte jetzt dann auch zu diesem Thema nochmal eine Frage, und zwar, wie ist das denn, weil im Labor werden ja diese ganze Sensibilitäts- und Resistenztestung erfolgt ja in vitro, aber das entspricht ja dann nicht den Bedingungen, die im menschlichen Körper vorherrschen, auch in Bezug auf Bioverfügbarkeit und so weiter. Und da gibt es doch dann diese Breakpoints, wo ich aber noch nie so richtig verstanden habe, was das eigentlich genau aussagt. Aber das hat ja dann auch irgendwie mit dem Serumspiegel und der MHK zu tun. Vielleicht, genau, könntest du das auch nochmal erklären.
Ich versuche es in einer kurzen und, sage ich mal, etwas vereinfachten Version darzustellen. Im Labor bestimmen wir im Endeffekt, welche Konzentration benötigt wird, damit ein Mikroorganismus nicht mehr wächst. Das heißt also, wir haben eine minimale Hemmkonzentration, bei der ein gewisser Anteil der Population eines Erregers nicht mehr sich vermehren kann oder proaktiv abgetötet wird. Nun müssen wir natürlich diese Konzentration, die wir im Röhrchen haben oder in unserem Testsystem haben, die müssen wir dann ergo ja auch im Patienten realisieren können. Ist die Konzentration zu hoch, haben wir eine ganze Menge an unerwarteten oder unerwünschten Nebenwirkungen, ja, die auftreten können, zu hohe Toxizität, also gegebenenfalls gar nicht die Möglichkeit, so hohe Spiegel im Patienten zu kreieren, damit der Erreger sich nicht weiter vermehren kann. Eine Verbindung zwischen dem, was möglich ist im Patienten, das ist pharmakodynamisch und pharmakokinetisch zu sehen, also in welchem Gewebe haben wir die Infektion, wie ist da die Verteilung des jeweiligen Wirkstoffes hin, Welche Konzentration können wir überhaupt erreichen? Ab wann wird es toxisch? Zusammen mit der minimalen Hemmkonzentration, die benötigt wird, um den Erreger am Wachstum zu hindern. Das zusammen sind die sogenannten Clinical Breakpoints. Und die werden von der EUCAST regelmäßig aktualisiert, kontrolliert und stehen frei verfügbar dann für Labore als auch für Kliniker zur Verfügung. Was dabei ganz wichtig ist, hier geht es um genaue und spezifische Dosierung, für die diese Applikation dann auch mitgegeben wird. Das heißt also, die Dosierungstabelle bei der EUCAST oder dem deutschen Analogon der NAC sind dann ganz hilfreich dafür, um sich grob zu orientieren, was eine geeignete Dosierung für eine Substanz ist.
Lukas.
Nur eine ganz kurze Zwischenfrage. Die EUCAST und die NAC, das sind wahrscheinlich Organisationen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, oder was sind das?
Die EUCAST ist ein europäisches Gremium von der Europäischen Gesellschaft für Mikrobiologie und Infektiologie, der ESCMID. Und die NAC, das ist das nationale Antibiotika Empfindlichkeitstestungskomitee, falsch abgekürzt jetzt gerade, aber so in der Art heißt es. Und das ist natürlich dann die nationale Vertretung bei der EUCAST. Das heißt also, Spezifika für Deutschland in der humanmedizinischen Versorgung werden dort mittels der NAC bei der EUCAST mit eingebracht oder werden dann für die EUCAST-Empfehlung auf nationaler deutscher Ebene dann auch empfohlen. Beispiel: ältere Substanzen, Antibiotika, haben unterschiedliche Dosierungszulassungen in Frankreich wie in Deutschland zum Beispiel. Und da das in Europa sehr heterogen sein kann, für neuere Substanzen nicht so sehr, versuchten dann die einzelnen Landesvertretungen, hier dann die NAC, da Anpassungen für den deutschen Markt zu machen, damit es auch eine gewisse Sicherheit für die anwendenden Kolleginnen und Kollegen gibt.
Ich versuche mal jetzt noch mal den Bogen zu spannen von dem, wo wir angefangen haben. Blutkultur ist abgenommen worden. Da hatten wir ja gesagt, also man braucht mindestens 2 Pärchen und je nach Verdachtsdiagnose geht man da auch ein bisschen anders vor. Dann kommt die Blutkultur ins Labor, möglichst auf raschem Weg, muss dann inkubieren. Das tut sie in der Flasche und wird auch noch mal zusätzlich auf Nährmedien ausgestrichen. Nein, das ist falsch. Wird
das
nicht auf Nährmedien.
Ist fast richtig. Sie wird dann, wenn sie inkubiert ist, das heißt also, wenn du die Flasche positiv ist, dann wird sie ausgestrichen und parallel wird eine Gramfärbung durchgeführt, also ein mikroskopisches Präparat vorbereitet.
Ja, natürlich. Lukas, frag mal dazu. Ich versuche gleich nochmal den Bogen dann zu machen. Ja, stell mal deine Frage dazwischen.
Nur ganz schnelle Zwischenfrage. Gibt es auch Fälle, wenn man sagt, das ist jetzt besonders, besonders dringend, dass die direkt aufgestrichen werden?
Es gibt die Möglichkeit, gewisse PCR-Diagnostik aus so Flaschen zu machen. Das macht aber meistens keinen Sinn. Ihr müsst euch das so vorstellen. Eine Time to Positivity ist bei hochseptischen Patienten 4 Stunden, 5 Stunden. Ne? Dann ist die Flasche knack positiv, ja, und dann wird die sofort weiter verarbeitet. Es ist dann eher entscheidender, eine gute Ausgangsmenge von Bakterien zu haben und dann schnell zu arbeiten. Und da gibt es, wie gesagt, einen kulturellen, konventionellen Weg, den ich vorhin erläutert habe, der mit den Verschachtelungen optimiert und schneller sein kann, als es historisch der Fall gewesen ist. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, direkt aus der Blutkulturflasche eine PCR-Diagnostik durchzuführen, die häufigsten und relevanten Erreger, aber auch Resistenzpattern dann detektiert. Da führen wir gerade mit einem Hersteller eine ganz spannende Studie zu durch, wo wir gucken, wie weit sich dieser Nachweis von positiven Blutkulturen mittels PCR dann auch auf die Verschreibungstaktik der Kliniker auswirkt, ob es zu Deeskalation kommt vom Therapieregime. Ne? Also ganz spannende Fragen, die noch nicht abschließend beantwortet sind.
Okay, danke.
Okay, also die Blutkultur ist positiv, dann wird nochmal was auf Agar ausgestrichen. Und parallel wird die Gramfärbung gemacht und parallel wird die Speziesbestimmung angegangen, richtig?
Ja, das ist tendenziell richtig. Du kannst aus der positiven Blutkultur durch Zentrifugations- und Lyseschritte direkt eine Identifizierung mittels massenspektrometrischen Verfahren erzwingen. Ja, du kannst aber auch den etwas, sage ich mal, galanteren Weg gehen, indem du eine von deutschen Kollegen entwickelt, damals in Münster, die sind jetzt in Greifswald oben gelandet, Herr Idelewitsch und Herr Becker, eine Kurzinkubation machen. Das heißt, du hast deine Nährmedien, die du normal ausstreichst, und die guckst du dir halt nicht am nächsten Morgen an, sondern die guckst du dir nach 4 Stunden, nach 6 Stunden, nach 8 Stunden an. Und wenn du die ausgestrichen hast, hast du parallel auch gleich schon eine, da kommen wir zu der Antibiotika-Resistenztestung, die du vorher angesprochen hast, diese Plättchentestung, schüttest du die rohe Blutkultur im Endeffekt auf auch eine Platte und versetzt die dann mit diesen Antibiotikastempeln. Und idealerweise hast du nach 4, 6 oder 8 Stunden die Möglichkeit, zum einen die Spezies zu identifizieren mittels MALDI-TOF, also massenspektrometrischen Verfahren, und parallel dazu auch die Resistenzablesung vorzunehmen für die vorläufige Resistenztestung.
Okay, und das heißt dann sozusagen, dass diese Kramfärbung, die man am Anfang macht, dadurch gewinnt man so 4 bis 6 Stunden im Vorsprung, wo man schon mal zumindest eine grobe Richtung sehen kann. Ist es grampositiv, ist es gramnegativ?
Genau, du musst dabei bedenken, es gibt ja natürlich Krankenhäuser, die ihr eigenes Labor haben. Die wenigsten Krankenhäuser haben eigene Mikrobiologien vor Ort. Und nun ist die Frage, wird die Blutkultur in dem Krankenhaus inkubiert? Oder wird die Blutkultur im Zentrallabor inkubiert? Und es gibt Argumente für beide Herangehensweisen. Und es gibt ein Konzept, in dem ich auch mit involviert bin in einem Krankenhaus, was wir versorgen, wo man die Blutkultur zentral im Krankenhauslabor inkubiert. Dort gibt es aber keine Mikrobiologie. Und dort streichen wir direkt die Proben aus und führen auch direkt eine Gramfärbung durch, sodass bis der nächste Transport ins Zentrallabor kommt, wo dann der Mikrobiologe oder die Mikrobiologin sitzt, dass dort schon mal der Erreger auf der Platte wachsen kann und die technische Assistenz bereits auch schon mal die Gramfärbung an die Station weiter telefonieren können. Hier gewinnst du natürlich deutlich mehr Zeit, als wenn du erstmal 4, 6, 8, 10 Stunden hast zwischen Abnahme und dann Eingang der Flasche im Zentrallabor.
Okay, und könntest du noch mal kurz was sagen zum MALDI-TOF, der ja mittlerweile, glaube ich, routinemäßig für die Speziesbestimmung eingesetzt wird?
Ja, MALDI-TOF ist ein ganz tolles Verfahren, was seit circa 10 Jahren in Deutschland wirklich großen Einzug oder 12 Jahren jetzt schon Einzug gehalten hat. Es dient der Identifizierung primär, Vorteil gegenüber der bunten Reihe und, sage ich mal, Erben der bunten Reihe, also Verfahren, die danach aber auf ähnliche Art und Weise entstanden sind, ist, dass es unheimlich schnell ist und dass es auch sehr präzise ist. Das heißt also, im Gegensatz zu früher können wir heute deutlich mehr Bakterien auch beim Vor- und Nachnamen benennen. Ja? Das führt dazu, dass man manchmal Erreger sieht, die einem vorher noch nicht so geläufig gewesen sind, selbst auch die Mikrobiologen nicht. Und das Zweite dabei ist, dass es sehr viel schneller geht. Das heißt also, mittels MALDI-TOF haben wir wirklich die Möglichkeit, wenn die Probe auf dem Gerät ist und wenn die Probe dann dran hast, innerhalb von 1 bis 2 Minuten die Identifizierung zu haben. Das heißt, wir können viel schneller agieren, als wenn wir wie früher über Nacht erstmal die Identifizierung abwarten müssen.
Jetzt nochmal der Bogen. Also wir haben jetzt sozusagen, wir haben die abgenommen, wir haben die nachgewiesen und dann haben wir ja schon über die Resistenztestung gesprochen, die verschiedenen Möglichkeiten, die man da machen kann. Das muss man sich jetzt als Kliniker auch erstmal nicht primär interessieren, aber dann hat man sozusagen am Ende quasi das Resistogramm. Wenn man da was Spezielleres will, wird vielleicht nochmal eine andere Methode eingesetzt. Und ich würde sagen, Befundinterpretation und eben vor allen Dingen auch dieses Resistogramm, was muss man da beachten, dass wir das am Schluss nochmal gesondert besprechen und jetzt mal zu anderen Materialien weitergehen.
Bevor,
es sei denn, es gibt noch was ganz Wichtiges zur Blutkultur.
Aus meiner Sicht gibt es noch eine wichtige Sache. Das hat
dann wir, unbedingt.
Genau, die Gramfärbung wird häufig von Laboren sehr intensiv betrieben und gibt wirklich entscheidende zusätzliche Informationen. Und aus klinischer Sicht muss man sich natürlich überlegen, zu welchen Zeitpunkten passe ich gegebenenfalls meine Therapie an. Ja, also mache ich eine Reevaluation meiner kalkulierten antimikrobiellen Therapie. Und die meisten Labore rufen bei positiven Blutkulturen bei einer Gramfärbung auch auf Station an. Das dauert manchmal ein bisschen, bis man dort den adäquaten Ansprechpartner gefunden hat und dann mit der Kollegin oder dem Kollegen das diskutieren kann. Und so eine Gramfärbung in einer Blutkultur gibt einem schon sehr gute Hinweise darauf, um was für eine Infektion es sich handeln könnte. Alleine deshalb, weil gewisse Erreger gewisse Infektionen machen und weil man dort schon mal gucken kann, in welche Richtung geht meine antimikrobielle Therapie. Ist die vollkommen daneben? Ist die viel zu breit? Ist die zu schmal? Ja, habe ich vielleicht Streptokokken oder Kettenkokken drin? Ne, kann es sein, dass er eine Fäziuminfektion hat oder nicht? Oder müsste ich bei einer Fäziuminfektion, habe ich hohe Resistenzen gegen Aminopenicilline, müsste deshalb ein Glykopeptid zum Beispiel mitnehmen oder eine andere Substanz? Und das sind Gedanken, die alle schon nach 6 Stunden bis 20 Stunden, nachdem die Blutkultur positiv geworden ist, dann auch im klinischen Geiste gewisse Anpassungen mit sich bringen können. Das heißt also, spätestens dieses Gespräch ermöglicht die ersten Überlegungen dazu, habe ich mich vergaloppiert oder geht es in die richtige Richtung? Passt das, was ich mir hier ausdenke, oder passt es das nicht? Und das ist, glaube ich, ganz hilfreich.
Ja, und mal so als ein einfacheres Beispiel, wenn man jetzt sehr breit reingegangen ist bei einem ganz schwer kranken Patienten und hat Gram-positive und Gram-negative abgedeckt, hat Vancomycin vielleicht mit drin und dann kriegt man sozusagen Gram-negativ in der Gram-Färbung, kann man schon relativ gut dann das Vancomycin rausnehmen, ne? Oder?
Da kann man sehr vertrauensvoll an die Deeskalation glauben und dann das Glykopeptid da in diesem Fall rausnehmen, genau.
Okay, dann gehen wir mal zu anderen Materialien weiter, oder?
Ja, sehr gerne. Wir können, wollen wir als nächstes über so Sputum, also quasi Atemwegsinfektion reden.
Das ist ja auch was man oft abnimmt, ne? Atemwegsmaterial.
Ja, genau. Gerade in meiner Zeit auf der Pneumo, wo wir viele Bronchoskopien und sowas gemacht haben, war das immer ganz spannend. Also wie sind denn da bei euch dann die Untersuchungsmethoden? Wie unterscheiden die sich von der Blutkultur?
Generell unterscheiden die sich erstmal so, dass man nicht ganz die Dringlichkeit drin hat wie bei einer Blutkultur oder wie beim Liquor. Das heißt also, man hat nur begrenzt Ressourcen und deshalb würde man nicht hier alles auf absolute Geschwindigkeit fahren. Das ist der erste Aspekt, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Das heißt also, es dauert hier über Nacht, bis man am nächsten Tag sozusagen die Kulturen sich anguckt. Man kriegt aber am gleichen Tag auch hier einen mikroskopischen Befund mit dazu. Darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal. Was das Problem oder die Schwierigkeit bei Atemwegsmaterialien ist, ist, dass je nachdem, wie sie gewonnen worden sind und je nachdem, wie lange sie auch beim Patienten verblieben sind, bevor sie dann ins Labor gegangen sind. Ich habe auch früher in der Lungenheilkunde gearbeitet, ja, und dann gab es immer die Sputumtöpfchen, die dann morgens schon mal irgendwie gefüllt wurden und dann mittags mitgegangen sind, ne, mit ins Labor. Dann ist das relativ schwierig zu interpretieren. Je näher das Ganze, um es mal grob zu sagen, das am Ort des Geschehens, im Infektgeschehen ist, desto höher ist wahrscheinlich die Aussagekraft. Das heißt also, eine Lavage oder wirklich auch eine Bal hat eher höhere Aussagekraft als jetzt ein normales Morgensputum, was man so macht. Und hier kann man sehr schön in die präanalytischen Gedanken nochmal mit einsteigen. Wenn man einfach ein Sputum entnimmt, dann kann das sein, dass der Patient, sag ich mal, so ein bisschen Speichel vielleicht noch in den Topf mit reinkriegt, vielleicht kann er ein bisschen was hochhusten, es vermischt sich mit dem Speichel und man wird immer ein positives Resultat in der Kultur haben. Und da ist es dann wichtig zu diskriminieren, okay, ist das Mundflora, Rachenflora oder ist das wirklich etwas, was aus der Lunge kommt? Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Wenn man tiefer runter geht, Tracheobronchialsekret, vielleicht auch abgesaugtes Material bei Patienten mit einer Trachealkanüle oder die intubiert sind, ne, dann kommt man schon eher tiefer aus der Lunge und kann häufig kontaminierte Bereiche im Oropharynx dann auch überbrücken und hat dann nicht mehr so stark die Kontaminationsgefahr. Und dann natürlich zuletzt bronchoskopisch gewonnenes Material direkt aus dem Infektgeschehen, was dann, sag ich mal, die höchste Spezifität wahrscheinlich auch hat. Insofern ist hier ganz wichtig Indikationsstellung, denn wenn man ein Sputum schickt, dann kann man davon ausgehen, dass man auch ein Resultat zurückkriegt und häufig auch mit einer Resistenztestung, weil dem Labor es nicht klar ist, dieses gramnegative Stäbchen, was wir gefunden haben, ist das eine hospitalakquirierte Pneumonie oder ist es einfach nur GI-Flora, die dann sozusagen sich im Mund gefunden hat. Ne? Und das macht es manchmal ein bisschen schwieriger.
Gastrointestinalflora meinst du, ne?
Genau, ja. Gastrointestinalflora, danke dir, Sarah. Und so ist es dann eine Interpretationssache, was das Labor im Endeffekt auch auf dem Befund mit angibt. Ja? Das heißt also, nicht alles das, was man sieht, wird man erstens durchidentifizieren mittels MALDI oder anderen Verfahren und wird auch nicht bei allen eine Resistenztestung erwägen. Man nimmt nur die Bakterien, von denen man ausgeht, und die Pilze, von denen man ausgeht, dass sie vor Ort in der Lunge auch wirklich Infektionen machen. Guter Ton ist es zum Beispiel bei Hefepilzen, die keine Pneumonien generell machen, also Candida, zwar Candida anzugeben, aber zum Beispiel keine Resistenztestung dort mit anzugeben, weil die häufig nicht Infektverursacher sind, sondern so ein bisschen eher darauf hinweisen, dass die Standortflora des Patienten kompromittiert worden ist, vielleicht durch vorangegangene antimikrobielle Therapien. Wir kriegen die Proben, wir sehen, dass es Atemwegsmaterial ist und wir haben einen Nährmediensatz, der auch gewisse Erreger, die etwas schwieriger anzuzüchten sind, wie zum Beispiel Mykoplasmen, ne, oder Haemophilus, wo wir die auch nachweisen können und wo wir vielleicht auch ganz gut vergrünende Streptokokken von Pneumokokken besser unterscheiden können, damit wir schneller sehen, okay, ist da was Relevantes mit dabei.
Warum ist das so wichtig, der Unterschied zwischen vergrünenden Streptokokken und
weil
anderen Streptokokken?
Sie sehen häufig, also die technischen Assistentinnen im Labor würden wahrscheinlich sagen, nee, er hat zu wenig Erfahrung, ne? Aber die sehen relativ ähnlich aus und vergrünende Streptokokken kommen im Mundraum bei so gut wie jedem Menschen vor. Pneumokokken sehen relativ ähnlich aus, also Streptococcus pneumoniae. Mhm. Und wenn wir natürlich eine kontaminierte Atemwegsprobe haben mit Mundflora, dann ist es natürlich auch schön zu wissen, dass kein Pneumokokk sich dazwischen irgendwie verbirgt, der gegebenenfalls ja der häufigste Erreger auch von ambulant erworbenen Pneumonien ist. Gibt dann aber auch gewisse Erreger, die man nicht so einfach anzüchten kann. Die Legionellen gehören dazu, klar, die kann man kultivieren, aber da nimmt man normalerweise andere Kulturverfahren oder aber auch andere diagnostische Verfahren, um so atypische Erreger zu identifizieren. Entweder molekularbiologisch mittels PCR oder auch Antigennachweise aus dem Urin. Also seit vielen Jahren praktiziert bei Verdacht auf atypische Pneumonie legionellen Antigen aus dem Urin. Mit der aktuellen Leitlinie für ambulant erworbene Pneumonie erweitert auch um den Pneumokokken-Antigen aus dem Urin, um da nachzuweisen, dass vielleicht auch Pneumokokken zugegen sind. Generell ist es so, dass natürlich Erreger in den Atemwegen, die auch schwere Infektionen machen können, häufig sehr anfällig sind für Verzögerungen in der Inkubation. Insbesondere Pneumokokken sind extrem empfindlich und es kann sein, wenn die Probe jetzt länger steht und nicht direkt auf Kultur gebracht wird, dass man unterdurchschnittlich häufig Pneumokokken dann detektiert. Und insofern ist dann es ganz hilfreich, einen Antigentest von Pneumokokken aus Urin parallel mitzumachen, wenn man jetzt eine ambulant erworbene Pneumonie erwartet.
Mhm, weil die einfach nicht so gut wachsen.
Weil sie relativ schnell nicht mehr anzüchtbar sind. Mhm. Sie sind sehr empfindliche Bakterien. Ne?
Wenn das Material einfach ein bisschen unterwegs ist, dann sind die weg.
Oder auch lange neben dem Patienten steht auf dem Nachttisch. Das gibt es auch in Verteidigung der Labore zu sagen. Ne?
Ja. Felicia.
Ja, genau. Nochmal zu den Atemwegsekreten. Also wenn man jetzt sagt, je tiefer, desto spezifischer. Wann sollte man sich denn dann überhaupt für Sputum entscheiden, wenn man sagt, es ist sowieso häufig durch Speichel kontaminiert? Oder was Oder auch anders gefragt, wann sollte man unbedingt eine Lavage machen? Also was sind so die Indikationen?
Das ist so leicht nicht zu sagen, aber ich denke mal, gerade wenn es um pilzassoziierte Infektionen in den Atemwegen geht, also um Aspergilleninfektionen, sind sicherlich die Lavagen und die richtigen bronchoskopisch gewonnenen Materialien ganz hilfreich. Bei mykobakteriellen Infektionen ist es auch sicherlich ganz sinnhaft, möglichst am Ort des Geschehens das Ganze zu gewinnen. Nun ist jetzt nicht jeder Patient, der ambulant oder von ambulant kommt, ne, zum Beispiel mit Verdacht auf eine Pneumonie, wird intubiert oder hat eine TK oder muss bronchoskopiert.
Eine Trachealkanüle, ne?
Dankeschön, eine Trachealkanüle, genau, hat muss interventionell angegangen werden, das heißt also eine Bronchoskopie bekommen, und das Risiko, solche Interventionen durchzuführen, ist natürlich für den Patienten auch ein potenziell immenses, sodass man dort dann eher auf das Sputum zurückgreifen würde, also das nicht invasivere Material bevorzugen möchte, um den Patienten nicht zusätzlich zu gefährden.
Und wenn genau, also wenn man jetzt noch so einen speziellen Verdacht hätte, wie zum Beispiel Verdacht auf Anaerobia, müsste man sich da, dürfte man da auch alle drei Atemwegssekrete drauf untersuchen oder worauf wäre da zu achten?
Das ist eine ganz tolle Entwicklung der vergangenen Jahre, was die Anaerobia und die Pneumonien angeht. Die spielen kaum noch eine oder gar keine Rolle, selbst bei den Aspirationspneumonien. Das heißt also auch die kalkulierte Therapie von Anaerobien bei Aspirationspneumonie oder anderen Pneumonien ist, sage ich mal, eher zu vernachlässigen. Und insofern ist auch die anaerobe Nachweis nicht ganz so zwingend notwendig.
Okay, kann man das so zusammenfassen? Also wir haben sozusagen, wir haben das Sputum, wir haben Trachealsekret und als tiefstes die bronchoalveoläre Lavage. Sputum ist viel, viel kontaminationsanfälliger, aber natürlich am leichtesten zu gewinnen. Und bei so Feld-, Wald- und Wiesenverdachtspneumonie erstmal dann auch letztendlich das, was man erstmal macht, zumal man den Patienten mit den invasiven Untersuchungen ja auch einer Gefährdung aussetzt. Und invasivere Verfahren würde man dann bei spezielleren Verdachtsdiagnosen machen, wie zum Beispiel Aspergillose oder Verdacht auf Tuberkelbakterien, den man ja manchmal auch schon aus dem aus der Ziel-Nielsen-Färbung vorher schon sehen kann. Aber also wenn man dann spezifischere Verdachte hat, dann geht man weiter. Oder vielleicht auch, wenn man einfach nicht weiterkommt nach ein paar Tagen, ne?
Das ist, glaube ich, eine schöne Zusammenfassung. Vielleicht einmal noch ergänzen fürs Sputum. Auch da werden ja mikroskopische Präparate angeboten vom Labor. Und da gibt es den Bartlett-Score oder manchmal auch den modifizierten Bartlett-Score, je nachdem, was das Labor verwendet. Und das ist eine ganz hilfreiche Sache, um Kontamination von weniger kontaminierten Proben beim Sputen zu differenzieren. Wir haben da zum einen Plattenepithelien, die im Oropharynx vorkommen und deshalb auf eine Kontamination aus dem Mundraum mit Speichel hinweisen. Und wir haben Granulozyten. Je höher die Anzahl der Plattenepithelien sozusagen, desto höher der Kontaminationsgrad mit Speichel. Und je höher die Granulozyten, desto höher der Hinweis, dass es wirklich aus einem entzündeten Gewebe oder einem entzündeten Kompartiment stammt.
Also kurz gesagt, Granulozyten, dann haben wir Eiter und Plattenepithelien, dann haben wir Spucke. So vom.
Ja.
Gut. Also zur Abnahme haben wir jetzt, glaube ich, viel gesagt bei den Atemwegsmaterialien. Hatten wir schon gesagt, wie lange maximal möglichst die Zeit sein soll. Klar, man hat diesen Bartel-Index beim Sputum, aber gibt es Situationen, wo man es auch dann gleich lassen kann, wenn man weiß, der Transportweg ist so und so lang?
Das würde
oder
ich so,
kann man das so nicht sagen?
Das kann man so nicht sagen. Nee, ist, also es okay. ist ganz, ganz abhängig wirklich von der gesamten Struktur. Wichtig ist, was die Stationen machen können, ist so schnell wie möglich die Proben an den nächsten Verteilpunkt mitbringen. Das ist meistens das Krankenhauslabor.
Ja, okay. Und dass man halt einfach vor allen Dingen sich merkt und wissen muss. Also das hat eine entscheidende Auswirkung, ob man jetzt länger wartet oder ob das Ganze schnell ins Labor kommt.
Die größte Auswirkung ist natürlich, hat der Patient vorab schon eine antimikrobielle Therapie erhalten, nicht wahr? Das haben wir vorhin bei den Blutkulturen einmal kurz angerissen. Dort haben wir den Vorteil, dass wir in den Blutkulturflaschen durchaus Moleküle haben, die Antibiotika im Blut binden können und deshalb das Wachstum ermöglichen. Das haben wir bei den Atemwegen eher nicht, sodass dort gegebenenfalls auch eine Hemmung des Wachstums durch die laufende Antibiose auch eintreten kann.
Genau, stimmt, das hatten wir noch gar nicht gesagt. Also möglichst immer vor der Antibiotikagabe was abnehmen.
Das weiß aber jeder und macht natürlich. Ja auch jeder deswegen. So im Alltag, ne?
Genau, deswegen hatten wir es noch gar nicht gesagt. Gibt es noch weitere Fragen jetzt zu den Atemwegsmaterialien erstmal oder wollen wir zum nächsten Material weitergehen? Ja, nicken hier. Gut, was wollen wir denn als nächstes bearbeiten, da abnehmen.
Wir Felicia. Können vielleicht zur Urindiagnostik mal kommen oder überlegen, was es da so für verschiedene Entnahmemöglichkeiten gibt und vielleicht auch dann die Unterschiede im Hinblick auf signifikante Bakteriurie, je nachdem, wo man es abgenommen hat vielleicht.
Meine absolute Leib- und Magenspeise. Vielen Dank, Felicia, für den Aufschlag. Urinproben sind heikel. Im ambulanten Sektor sowie auch im stationären Sektor. Wichtig ist, dass man sich über die Indikationsstellung zur Urindiagnostik sehr klar sein sollte. Und bei der ambulanten oder ambulant behandelten Harnwegsinfektion, einer unkomplizierten Harnwegsinfektion, ist zum Beispiel bei Nichtschwangeren, gibt es keine Empfehlung, eine Kultur abzunehmen. Das kann man kritisch diskutieren, aber aktuell ist es so, dass dann die empfohlenen, kalkulierten antimikrobiellen Substanzen den überwiegenden Anteil der Infekte auch adäquat therapieren würden. Wenn man Urine abnimmt, dann ist es häufig so, dass man insbesondere, wenn man einen Mittelstrahlurin und auf die unterschiedlichen Urinarten können wir gleich nochmal genauer eingehen, dass wir dort häufiger natürlich etwas finden. Vielleicht hat der Patient oder die Patientin aber gar keine Symptome und dann sprechen wir von einer asymptomatischen Bakteriurie. Und diese asymptomatischen Bakteriurien sind eigentlich im Normalfall nichts Therapiebedürftiges und treffen auch bei einem relativ hohen Anteil von Patientinnen und Patienten zu. Das Problem ist aber, wenn man jetzt einen Befund hat, auf dem ein Erregername steht, auf dem ein Resistogramm steht, dann ist der Kliniker oder die Klinikerin natürlich versucht zu sagen, okay, ich glaube, das sollten wir behandeln, nur alleine, damit es vielleicht weggeht. Und das ist natürlich im Sinne der rationalen Antibiotika-Anwendung extrem ungünstig. Das heißt also bei Urin wirklich das Wichtigste, die Indikationsstellung, hat der Patient einen Hinweis überhaupt oder die Patientin auf eine Harnwegsinfektion? Das ist aus meiner Sicht, glaube ich, das Entscheidende. Gibt unterschiedliche Materialien, du hast eben schon angesprochen, die unterschiedlich relevant sind. Sie unterscheiden sich daher, dass sie ein unterschiedliches Risiko für Kontamination haben. Mittelstrahlurin ist der Urin, den man am häufigsten entnimmt. Der ist am nächsten Morgen wird er entnommen, nachdem die erste Urinportion, die potenziell mit Urethralflora kontaminiert sein kann, ins Klo gegangen ist und dann geht der Mittelstrahl in den Becher und wird dann weiter verarbeitet, möglichst gekühlt, damit die Keimzahl gleich bleibt. Dann gibt es aber natürlich auch Katheterurine, wenn ein Patient zum Beispiel Träger eines Dauerkatheters ist, dass man dort auch Proben gewinnen kann. Dort natürlich, je länger der Katheter liegt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Kontamination hat und dort auch ein Bakterium oder sogar mehrere nachweisen kann. Richtig gute kontaminationsarme Diagnostik führt man kaum durch. Dazu gehört zum Beispiel die Einmalkatheterisierung, ja, oder auch der Punktionsurin. Das heißt, wenn man also nicht durch den Urethra geht, sondern dann auch wirklich die Blase direkt direkt punktiert und somit dann potenziell auch Kontamination vermeidet.
Okay, also das heißt, wir haben den Mittelstrahlurin, das ist ja sicherlich das, was am meisten eingesetzt wird, aber halt kontaminationsträchtig. Wir haben den Einmalkatheterurin, der sehr selten eingesetzt wird, aber dann nicht kontaminiert wäre, Blasenpunktion noch weniger, aber das sind dann, wären dann wieder so Special-Fälle, wo man das machen würde, ne? Und Katheterurin eigentlich gar nicht abnehmen, oder?
Wenn du Verdacht hast, dass ein Patient eine Harnwegsinfektion oder vielleicht auch eine Urosepsis hat, dann macht es Sinn. Routinemäßig
neu anlegen und dann abnehmen.
Wäre eine Möglichkeit, wie man die bestehende Kontamination sozusagen schon mal mit rausnimmt. Ne? Risiko ist halt, ab dem 3., 4., 5. Tag des Katheters hat man dort auf jeden Fall dann schon mal auch etwas, egal wie gut man ihn angelegt hat, findet man dann auf jeden Fall schon Bakterien da drin.
Ja. Lukas.
Was gibt es denn für Gründe, weshalb man so eine Einmalkatheterisierung durchführen wird, sollte? Also bei welchen Verdachtsfällen?
Das ist nett, dass du fragst. Das müsst ihr in einem anderen Podcast mit Urologen vielleicht nochmal diskutieren, dass die da euch genauere Hinweise geben. Also normalerweise macht man es im klinischen Alltag wirklich nur dann, wenn es auch einen therapeutischen Nutzen hat. Ne? Dass also vielleicht ein Harnverhalt herrscht, den man mal einmalig katheterisiert. Oder es gibt natürlich auch Patienten mit einem Querschnitt, die sich selbst intermittierend katheterisieren, die also nicht einen Dauerkatheter haben, um Infektionsrisiko zu reduzieren, sondern die sich intermittierend immer einmal katheterisieren. Es gibt noch ein weiteres Material, das haben wir eben nicht angesprochen, das gilt auch nicht auf den klassischen Harnwegsinfekt, sondern geht dann eher in die Schiene der Sexually Transmitted Diseases, ja, das ist der Erststrahlurin, also alles, was man dann in der Urethra dort erwartet, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht primär der Punkt, den wir hier diskutieren sollten.
Das wäre dann eben für besondere Fragestellungen.
Ganz genau, ja.
Von SCDs. Ja, Felicia.
Ja, vielleicht nochmal so eine ganz praktische Frage. Wenn der Urin dann abgenommen ist, worauf sollten wir jetzt als Arzt achten, so in Bezug auf Lagerung und Transport, um da auch in der Präanalytik schon die besten Voraussetzungen zu schaffen?
Das ist eine ganz spannende Frage. Das haben wir vorhin bei den Blutkulturen ausgelassen, die man ja bei Raumtemperatur sozusagen transportiert, bis sie dann in den Inkubationsautomaten gehen. Bei den Blutkulturen ist das, bei den Urinkulturen ist das Ganze ein bisschen anders. Hier orientieren wir uns ja an der Keimzahl häufig. Ne, ob ein Erreger relevant ist oder nicht. Das war früher mit der Kasschen Zahl von 10 hoch 5 deutlich präsenter, ist jetzt mit der Aktualisierung der Qualitätsstandards für Urindiagnostik im Labor deutlich weniger geworden. Aber trotzdem orientieren wir uns, je mehr Bakterien im Urin, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich einen Harnwegsinfekt haben und keine Kontamination, ganz grob gesagt einmal. Und da die Bakterien sich ja weiter teilen und vermehren, versucht man das Ganze natürlich anzuhalten und den Status bei Entnahme zu bewahren. Und insofern ist es dann gut, wenn Urin, wenn er entnommen worden ist, sofern es keine Stabilisatoren, Borsäure oder ähnliches gibt, die mit in der Probenmaterial mit drin sind, dass der erstens möglichst schnell verarbeitet wird und zweitens, dass der möglichst bei 4 Grad ungefähr Kühlschranktemperatur bis zur Weiterverarbeitung gelagert wird.
Okay. Felicia.
Ja, genau. Noch eine letzte Frage zum Urin. Ich hatte jetzt noch gelesen von der sogenannten Eintauchmethode, die dann irgendwie direkt an Ort und Stelle vorgenommen wird. Ich wollte mal fragen, inwieweit das die klinische Relevanz hat. Also ist das etwas, was nur im Buch steht oder wird das wirklich gemacht?
Es gibt zwei Aspekte, die man dazu wissen sollte. Es gibt einmal den Aspekt, dass natürlich manchmal Transportwege nicht optimal sind und manchmal auch abrechnungstechnische Fragen durchaus eine Rolle spielen. Und es gibt diese Eintauchnährmedien, die werden auch Urikult genannt oder Dipstick oder je nachdem, was es ist. Das sind im Endeffekt klar definierte Größen mit zwei Agar-Nährmedien. Also so, was wir im Labor auf der Platte haben, haben die in dieser kleinen Form, welches man in den Urin hereinstülpen kann. Wenn man die korrekt verwendet, dann können die sehr hilfreich sein und können die Keimzahl bei Entnahme schon sehr gut, wie gesagt, wenn sie korrekt verwendet werden, sehr gut abbilden. Häufig werden sie aber nicht adäquat verwendet und es kommt zu Kontaminationsproblematik und es kommt zu Reinkubation und es gibt viele Aspekte, die das, sag ich mal, etwas schwieriger machen. Zusätzlich dazu, wenn wir diesen bewachsenen Urikult oder diese Eintauchnährmedien haben, dann möchten wir natürlich weiter eine Identifizierung und eine Resistenztestung vornehmen. Bei Urin ist es anders als bei Blutkulturen, aber häufig so, dass wir auch mal Mischflora haben. Das heißt also, unterschiedliche Bakterien sich dort finden und wir vielleicht nur gewisse Bakterien auch wirklich austesten möchten, weil wir davon ausgehen, dass die relevant sind für die Harnwegsinfektion, während andere vielleicht eher Kontaminanten aus dem Genitalbereich oder Urethralflora darstellen. Und dann verliert man automatisch mindestens wieder einen Tag, weil man von diesem Nährmedium, was man ja jetzt ja schon bebrütet hat, nochmal die einzelnen Kolonien versucht zu subkultivieren und dann daraus später dann die Identifizierung und Resistenztestung zu machen. Also es gibt ein paar wenige Indikationen, wo es Sinn macht. Ne? Zum Beispiel, es kommt übers Wochenende kein Labortransport mehr. Ja, oder man hat Freitagnachmittag in der Praxis den Urin abgenommen und möchte jetzt sozusagen dann das Ergebnis auch direkt haben. Aber das sind eher Ausnahmen. Das wirklich Bessere ist, den Mittelstrahlurin in so einer Urinmonowette zu versenden.
Und der klassische Nachweisweg im Labor, der ist dann wie? Was macht man mit dem Pipi?
Also, wenn die Indikationsstellung von den Kolleginnen und Kollegen gut gewesen ist, das heißt also, Patientin oder Patient hat Symptome für eine Harnwegsinfektion. Es wird gegebenenfalls eine Testung auf Leukozyten im Urin durchgeführt, ne? Ein klassischer U-Sticks oder vielleicht auch mal ein Urinsediment. Und wir haben Hinweis darauf, dass wir vielleicht Leukozyten im Urin haben, also irgendeinen inflammatorischen Prozess. Ja? Vielleicht haben wir sogar Nitrit, was dann von Endobacteriaceae gebildet wird und einen Hinweis gibt, okay, es könnte eine Harnwegsinfektion mit gramnegativen Stäbchenbakterien aus der Enterobacterales-Gruppe sein, dann wird der Urin eingeschickt, der Urin kommt im Labor an und wird im Endeffekt direkt auf Platten ausgestrichen, meistens auf zwei Nährmedien, im Ausland, in Frankreich zum Beispiel, verwendet man meistens nur ein Nährmedium und wird dann über Nacht bebrütet und dann am nächsten Tag angeguckt und identifiziert, okay, was ist gewachsen, wie viel ist davon gewachsen und kann es sich hierbei um die Auslöser eines Harnwegsinfekts halten oder ist es eher wahrscheinlich, dass es eine Kontamination ist? Ja? Und dann erfolgt die weiteren Schritte, Identifizierung, Resistenztestung oder einfach so Interpretation. Man sollte dazu wissen, es gibt durchaus Labore, die auch Hemmstofftestung noch durchführen. Das heißt, man guckt, ob im Endeffekt der Urin des Patienten oder der Patientin das Wachstum von sehr empfindlichen Bakterien hemmt. Und das wäre ein Hinweis darauf, dass der Patient irgendwelche Medikamente oder Stoffe einnimmt, die das Wachstum auch in der Kultur inhibieren können. Es gibt ein paar Bakterien, die sehr langsam wachsen im Vergleich zu Escherichia coli. Dazu gehört zum Beispiel Aerococcus urinae. Und aus diesem Grund werden die Urine dann eine weitere Nacht bebrütet, wenn sie am ersten Tag negativ gewesen sind. Das heißt also, einen positiven Urin, den hat man meistens am ersten Tag, wird er weiterverarbeitet. Bei einem negativen Urin erfolgt es im Normalfall so, dass dieser noch eine Nacht weiter inkubiert wird und man erst nach zwei Tagen dann das finale negative Ergebnis erwarten kann.
Also das heißt, also letztendlich die Endstrecke, die ist bei allen Materialien gleich, dann Erregeridentifizierung und Resistenztestung. Beim Urin hat man jetzt als Spezifikum noch diese Hemmstofftestung, die man noch zusätzlich machen kann. Das kann man bei den anderen Materialien nicht machen, ne?
Macht man auch häufig bei den Urin nicht mehr so sehr, weil es doch sehr aufwendig ist und die, Aussagekraft doch sehr limitiert ist. Insofern ist es wirklich wichtig, dass gute Indikationsstellung zur Entnahme des Urins gestellt wird und oder erfolgt und dann der Urin adäquat gewonnen und dann eingesandt wird.
Und du hattest ja jetzt gesagt, maximal 2 Tage Inkubationsdauer. Vielleicht könnten wir das nochmal in Abgrenzung zu den anderen Materialien sagen, die wir schon besprochen hatten. Also wie lange wird Atemwegmaterial inkubiert und wie lange Blutkulturen? Ich glaube, das hatten wir noch nicht gesagt, ne? Also wann man dann aufhört, wann man die wegschmeißt und sagt, es ist negativ.
Das kommt sehr auf das Labor drauf an und es kommt auch sehr auf die klinische Fragestellung drauf an. Blutkulturen werden im Normalfall bis zu 14 Tage bebrütet, wenn der Verdacht für langsam wachsende Erreger da sind. Regulär aber 7 Tage werden die Flaschen bebrütet. Und wenn eine Flasche positiv detektiert worden ist, wird hierum wieder die Kulturen maximal für bis zu 7 Tagen nochmal bebrütet, bis dann etwas wächst. Bei Urin sind es 48 Stunden, bei Atemwegsmaterialien im Normalfall auch 48 Stunden, wobei natürlich bei klinischen Fragestellungen nach Mycobacterium Tuberculosis oder Mycobacterium generell diese Inkubationsdauer auf 6 bis 8 Wochen dann erweitert wird, aber dann mit den speziellen Nährmedien, die dafür notwendig sind.
Das heißt, es ist eben extrem wichtig, die Verdachtsdiagnose draufzuschreiben, auch dafür, dass langsam wachsende Bakterien überhaupt detektiert werden können, weil sonst wird einfach gar nicht lang genug
bebrütet. Das ist richtig. Bei Blutkulturen hat man das manchmal noch gesagt, dass 21 Tage notwendig sind. Die aktuelle Literatur sagt aber, dass der Vorteil 21 versus 14 Tage im Endeffekt nicht existent ist.
Okay, jetzt haben wir ja so die drei häufigsten Materialien schon mal so besprochen. Wollen wir jetzt noch zu anderen Materialien, zum Beispiel der Chirurgie, weitergehen oder gibt es jetzt noch was Wichtiges erstmal zu sagen zum Urin?
Ich würde, glaube ich, beim Urin, bevor wir vielleicht ja nachher noch in die Befundinterpretation kommen, aber einmal noch ganz klar sagen, ne, nicht jeder positive Urin bedarf einer antimikrobiellen Therapie. Ja, und der eigentliche Mehrwert des Labors liegt in der Interpretation des Wachstums. Das heißt also, haben wir mehr als 3, haben wir mehr als 2 oder haben wir vielleicht nur ein Bakterium? Wachsen alle.
Also Spezies, verschiedene Spezies meinst du jetzt?
Verschiedene Spezies, ja. Genau. Mhm. Sind mehrere vorhanden oder sind nur 1 vorhanden? Wie viele sind davon in einer definierten Menge gewachsen? Das sind die koloniebildenden Einheiten pro Milliliter, ne? Sind es 10 hoch 3 oder weniger als 10 hoch 3. Dann leitet sich auch so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit ab, ob es sich um eine Harnwegsinfektion handelt oder nicht. Und welche sind auch potenzielle Leitkeime, also die eigentlich immer Harnwegsinfektionen machen oder vermutlich Harnwegsinfektionen machen und welche sind die Erreger, die gegebenenfalls oder die Spezies, die eher Kontaminationen darstellen. Und das ist ganz wichtig, dass man sich da auch so ein bisschen auskennt und weiß, dass das Labor im Normalfall keine Resistenztestung durchführen würde für Bakterien, von denen es nicht ausgeht, dass sie eine Relevanz haben.
Also das heißt, die werden vom Labor dann auch gar nicht berichtet.
Das ist korrekt.
Wollen wir noch Wundinfektionsdiagnostik kurz besprechen? Also was man da an Diagnostik macht, bevor wir dann zu den Befunden gehen?
Ja, wegen mir gerne. Das ist ja gerade jetzt in der Chirurgie das Besondere, was wir den ganzen Tag machen. ja, also auf der Station ist es dann natürlich so, dass wir entweder Wundabstriche machen oder im OP ist es auch häufig so, dass wir versuchen, da die einzelnen Gewebeproben zu entnehmen, um dann da halt zu gucken, also wenn es in tieferen, nicht so leicht erreichbaren Geweben Bakterien vermutet werden. Und dann schicken wir es auch ins Labor und dann hören wir jetzt, was dann passiert, hoffentlich.
Ja, und vielleicht auch, wie sieht das der Mikrobiologe mit Wundabstrichen?
Wir haben generell die Einteilung bei uns im Labor, oberflächliche und tiefe Materialien, wenn es um Wundmaterialien geht. Und generell, wir betrachten ja das Ganze aus dem Aspekt der rationalen antimikrobiellen Therapie. Ist es so, bei oberflächlichen Wundabstrichen sehen wir das schon immer etwas kritischer. Natürlich können wir nicht sehen, ob die Wunde nicht doch infiziert ist, ob es sich vielleicht um eine chronische Wunde handelt. Das Problem ist aber, dass wir hier eigentlich immer eine Vielzahl an Bakterien finden, ne? Sei es Pseudomonas aeruginosa, sei es vielleicht Staphylococcus aureus, sei es vielleicht aber auch einfach Hautflora oder Bestandteile der Hautflora wie Staphylococcus epidermidis. Und da ist die Grenze relativ schwierig zwischen relevant und nicht so relevant. Und man weiß nicht genau, okay, was sind klinische Informationen, die fehlen leider bei der Anforderung denn meistens in diesem Fall. Und es ist sehr schwierig für uns zu entscheiden, okay, was können wir weglassen, was können wir mit oder was sollten wir mit angeben. Und daraus resultiert natürlich auch immer ein Trigger für den Verschreibenden oder die Verschreibende, dass sie eine Resistenztestung sieht. Sie sieht einen Erregernamen und denkt sich, hoi, da müssen wir jetzt aber was machen. Ne? Und das ist der kritische Aspekt bei oberflächlichen Wundmaterialien. Insofern versucht man es so schmal wie möglich zu halten, so kurze Inkubationszeiten wie möglich, also auch da 2 Tage, möglichst keine Anaerobia-Anreicherung zum Beispiel bei uns am Standort jetzt für oberflächliche Wundmaterialien, damit man das so unaufwendig und so wenig Falschpositive reportiert wie nur irgend möglich. Bei den intraoperativen und den tiefen sieht das Ganze sehr viel anders aus. Also ganz wichtig ist natürlich, dass diese Proben kontaminationsfrei entnommen werden, dass der Patient auch trotzdem seine perioperative Antibiotikaprophylaxe erhält, die eine postoperative Wundinfektion verhindern sollen. Die Infektsituation besteht ja weiterhin trotzdem und man kriegt dann auch die Erreger mit raus. Und es sind unwiederbringliche Proben. Das heißt also, man würde normalerweise nicht extra nochmal den Patienten in den OP zerren, damit man diagnostisches Klärung dann erreichen kann. Insofern ist es unbedingt entscheidend, dass man mit diesen Proben auch sehr seriös umgeht. Und das heißt also, wenn es notwendig ist, eine verlängerte Inkubation mit bedenkt, ne? Also dann bei langsam wachsenden Mikroorganismen, gerade im Bereich Fremdmaterial assoziierter Infektionen in der Orthopädie und Unfallchirurgie ist das ganz entscheidend. Dann, dass man möglichst mehrere Proben kriegt aus dem Situs, um es auch besser einzuschätzen, denn obwohl es ja im OP steril ist, gibt es auch dort Kontamination bei Probenentnahme, bei Spülung und Ähnlichem, sodass man auch falsch positive Kulturen dort kreieren kann. Und da ist es ähnlich wie mit den Blutkulturen. Wenn wir mehrere Proben haben, können wir deutlich besser unterscheiden, ist es relevant oder ist es vielleicht nur eine Kontaminante. Und Lukas hat es eben schon gesagt, es werden auch Biopsien oder Gewebeproben entnommen. Ne? Die sind dem Mikrobiologen immer lieber als Abstriche, haben eine höhere Keimzahl generell absolut, ne, weil es mehr Material ist. Und zum Zweiten sind sie auch einfach ein bisschen aussagekräftiger als ein Abstrichtupfer, der so entnommen worden ist. Also Abstrichtupfer sieht man im Labor gar nicht so gerne, sondern lieber wirklich das Gewebe.
Und mit dem Gewebe geht ihr dann so vor, dass ihr das dann auch auf Kulturen auftragt und dann da guckt, welche Bakterien wachsen?
Das variiert von Labor zu Labor. Bei uns ist es so, dass wir versuchen, diese Gewebeproben, die möglichst einzeln geschickt werden und die möglichst natürlich auch mit einzelnen frisch sterilen Pinzetten entnommen worden sind und direkt in das sterile Gefäß transportiert werden, dass wir die versuchen
aufzuschieben. Etwas, das bei uns nicht immer passiert, weil ehrlich ist.
Ja, nein, nee, das ist ja auch, stellt ja auch die Routine dar. Man muss sich aber klar sein darüber, dass es Übertrag dann gibt, wenn man die gleiche Pinzette nimmt oder die man schon vorher verwendet hat, dass man dann auch Proben falsch positiv kriegt, indem man da sozusagen diesen Übertrag hat. Aber was wir mit den Biopsien dann im Normalfall machen, ist, dass wir die aufschließen, um nicht nur die Bakterien an der Oberfläche, sondern auch im Gewebe wirklich zu extrahieren. Und da gibt es verschiedene Wege, wie man das macht. Kann man mit so Metall- oder Glaskügelchen machen, kann man mit gewissen Flüssigkeiten machen, ne? Und das Ganze dann sozusagen diese Flüssigkeit dann in Kultur bringt. Traditionell ist es so, dass man diese Gewebe entweder nimmt und dann nochmal versucht, aufzuschneiden und aufzuteilen auf so einem Agarnährmedium und den Rest in eine Anreicherungsbouillon wirft und hofft, dass da was wächst. Ne? Und wir haben halt diesen Schritt, dass wir mit sterilen, primär verschlossenen Gefäßen die aufschließen und dann die Flüssigkeit möglichst steril weiterverarbeiten. Und je nachdem, was man erwartet, ist es jetzt viszeralchirurgische Eingriffe, ne, dann wächst das alles ein bisschen schneller, hat man eher so fremdmaterialassoziierte Infektionen, also Protheseninfektionen oder Infektionen mit Osteosynthesematerialien in der Unfallchirurgie, dann gibt es halt auch Sachen, die mal bis zu 14 Tagen kultiviert werden, bis sie dann im Endeffekt auch wirklich wachsen.
Also das Material aus dem OP ist auf jeden Fall Gold wert, sozusagen, weil man ja auch gerade bei den postoperativen Wundinfektionen auch schon öfter mal Hautflora sowieso also hätte als Infektionserreger, oder? Und wenn man dann so einen oberflächlichen Abstrich nimmt, dann weiß man gar nicht, was Sache ist.
Ich nenne mal ein praktisches Beispiel. Ich bin ja relativ aktiv im Bereich der periprothetischen Infektionen, ne? Das heißt also Infektionen fremdmaterialassoziiert in der Orthopädie und Unfallchirurgie. Und dort ist es so, dass zum Beispiel Patienten mit chronischen Infekten, diese Infekte aufgrund von Kontamination, die meistens intraoperativ passiert sind, entwickeln im Verlauf von mehreren Monaten nach der primären Implantation oder der Revision. Und diese Infekte treten in überwiegenden Anteil mit Bakterien auf, die der Hautflora zugehörig sind. Also Cutibakterien oder auch Coagulase negative Staphylokokken. Und da ist es dann natürlich sehr schwierig zu diskriminieren. Ist das jetzt eine Kontamination aus der Entnahme oder ist es im Endeffekt wirklich der infektauslösende Erreger, den wir dort gefunden haben? Und deshalb macht man sich da die Möglichkeit mit mehreren Proben, ja, der Nachweis aus mehreren Proben, der dann auch beweisend ist für eine Infektion. Und je oberflächlicher man wird, desto höher ist die Chance, dass man im Endeffekt eine kontaminierte Probe hat und nicht wirklich den Erreger nachweist, der die Infektion auslöst.
Noch eine schnelle Frage. Wie lagert man dann auf dem Weg diese Probe, die man aus dem OP entnommen hat?
Die sollte nicht zu trocken werden. Je nachdem, wenn sie am gleichen Tag im Labor eingeht, dann ist das meistens keine schwierige Sache. Man hat eine sehr lange Zeit lang immer spezielle Bouillons noch verwendet, um Anaerobia auch nachweisen zu können. Hat sich aber gezeigt, dass da die Verarbeitung von den Proben deutlich schwieriger und kontaminationsträchtiger wird, sodass sie idealerweise möglichst schnell in einem sterilen Gefäß einzeln verpackt im Labor eingehen, kann bei Raumtemperatur sein, die Keimzahl, wir haben ja hier kein semi-quantitatives Verfahren wie bei den Urin zum Beispiel, sondern dort im primär Nachweis Ja oder Nein, ne, der entscheidend ist. Und deshalb
okay. Das auch bei also Raumtemperatur jetzt, okay ist. Haben wir die vier Materialien gemacht. Wundsekret, Raumtemperatur okay, Urin muss in den Kühlschrank, Blutkulturen, Raumtemperatur. Wie ist es denn bei Atemwegmaterial? Das hatten wir gar nicht gesagt. Ne?
Würde ich auch kühlen, ja.
Okay. Felicia.
Genau, dazu noch, wie ist das denn, wenn es jetzt mal einen Engpass gibt, irgendwie mit dem Transport oder so, ab wann würde man denn sagen, die Probe sollte verworfen werden, wenn sie jetzt zum Beispiel zu lang transportiert wurde? Oder gibt es da solche Richtwerte oder kann man das eigentlich
nicht sehen? Solche Richtwerte gibt es tendenziell schon, werden auch von den Qualitätsstandards in der Mikrobiologie empfohlen. Ist aber sehr stark abhängig davon, um was für eine Infektionserkrankung es sich handelt und wie schwierig es ist, solche Proben zu gewinnen. Intraoperative Biopsien würde man, egal was kommt, trotzdem noch anlegen und würde dann eher in der Interpretationsschleife sozusagen sagen, Achtung, Probe war so und so lange zwischen Entnahme und Eingang im Labor, kann sein, ne, dass es hier gegebenenfalls gewisse Erreger nicht mehr angezüchtet werden konnten oder dass andere Bakterien diese überwuchert haben. Na, aber je schwieriger es ist, das Material zu gewinnen, desto eher rechtfertigt sich das trotzdem noch mit anzusetzen.
Und damit kommen wir jetzt, würde ich sagen, zur Befundinterpretation. Ne? Hast du ja gesagt, das muss man dann in der Befundinterpretation berücksichtigen. Was gibt es da für Fallstricke? Oder das was ist, muss man da beachten?
Das ist ganz abhängig von dem Material, dem Erreger und natürlich den klinischen Eindruck vom Patienten, die man so hat. Ne? Fangen wir vielleicht einmal kurz an mit den Atemwegsmaterialien. Es gibt Abweisekriterien für Sputen. Ja, das heißt also, wenn man normalerweise den Bartlett-Score macht und da einen deutlichen Hinweis darauf hin hat, dass es sich um eine Kontamination mit Speichel handelt, ja, oder eine relevante Kontamination, dann ist man als Labor im Normalfall angehalten, diese noch nicht mal mehr auf Kultur aufzutragen. Das ist natürlich mit der Versorgungsstruktur, wie wir sie gerade haben, in Deutschland relativ schwierig, dann auch so stringent durchzusetzen, dass man sagt nämlich, okay, wir wissen nicht, was der Kliniker wirklich gesehen hat oder die Klinikerin und wir schmeißen jetzt nicht das Material einfach in den Müll, weil vielleicht ist es falsch gelabelt worden und es ist doch eine Lavage, das gibt es nämlich auch, oder vielleicht gibt es da auch wirklich gute Gründe, die trotzdem noch anzulesen. Das heißt also, diese Kommunikationsebene ist ganz entscheidend. Und je mehr man jeweils von der anderen Seite weiß, desto einfacher fällt es, Befunde zu interpretieren. Generell sollte man sich darüber im Klaren sein, dass nicht alles, was wächst, vom Labor auch berichtet wird. Das heißt also, je mehr das Labor weiß, um was es sich handelt, desto eher ist es wahrscheinlich, dass man auch die Informationen bekommt, die man sich wirklich wünscht. Für die generellen Sachen, bei Urin und anderen Sachen ist das nicht so kritisch, aber bei spezifischen Fragestellungen, gerade intraoperativen Entnahmen oder auch Verdacht auf Mykobakterien, ist es umso wichtiger, die Verdachtsdiagnosen auch zu kennen, damit man im Labor entscheiden kann, um was es dann sozusagen zukünftig auch gehen sollte.
Wenn wir jetzt einfach mal bei den häufigen Erkrankungen bleiben, also Atemwegsmaterial ohne jetzt besonderen Verdacht, also jetzt, man hat einen Verdacht auf eine Pneumonie, was wäre da von den Erregern her, was sind da Erreger, die ihr nicht berichtet zum Beispiel oder die man nicht beachten sollte?
Ich habe ja vorhin schon mal Candida genannt, ne? Jegliche Arten von Candida-Spezies, wo man auf jeden Fall keine Resistenztestung durchführt und die man häufig auch gerne als, sag ich mal, nicht Flora, aber dann Candida-Kontamination mit angibt, weil die eigentlich bei immunkompetenten und selbst bei mittelgradig immunsupprimierten Patienten keine Pneumonien auslösen. Genauso Enterokokken in der Lunge, fragliche Relevanz, ähnlich wie Staphylokokken, Koagulase-negative Staphylokokken in der Lunge, ne? Oder vergrünende Streptokokken, die keine Pneumokokken sind. Das sind alles Sachen, die man dann eher unter Flora, Begleitflora oder ähnlichem abtun würde und so reportieren würde, damit die klinisch tätigen Kolleginnen und Kollegen nicht auf die Idee kommen, da eine antimikrobielle Therapie draus zu stricken. Beim Urin tue ich mich persönlich immer sehr schwer mit Enterokokken. Ja, es ist ja häufig, dass man Enterokokken in Kombination mit zum Beispiel Escherichia coli findet. Enterokokken können Harnwegsinfektionen machen. Es gibt aber sehr viele Hinweise darauf, dass sie in den meisten Fällen nicht die Verursacher der Infektion sind, sondern eher Begleitflora-Kontaminationen darstellen. Und deshalb primär gar nicht bei der kalkulierten Therapie auch berücksichtigt werden sollten. Bei Katheterurin sieht das wieder ein bisschen anders aus. Da können Enterokokken als starke Biofilmbildner durchaus relevant sein. Ähnlich auch bei Candida. Candida im Mittelstrahlurin, eher Kontamination der Vaginalflora. Candida bei Katheterurin, hochgradiger Hinweis darauf, dass die als Biofilmbildner auch da auf dem Katheter mit draufstecken. Also sehr unterschiedlich, je nach Situation, in der wir uns dann dort auch befinden.
Und Candida und Enterokokken in der Blutkultur ist wieder was ganz anderes, ne? Muss man unbedingt.
Das ist wieder hochgradiger Alarm, genau. Also wichtig ist, dass man sich vielleicht, und das ist die Verlinkung in den Shownotes zu der Blutkulturdiagnostik, die wir da ja auch vornehmen werden, dass man sich darüber im Klaren ist, was sind typische Kontaminanten in der oder Kontaminationserreger in der Blutkulturdiagnostik, ne? Staphylepidermidis oder andere Koagulase, negative Staphylokokken, gewisse Corynebakterien, die auch auf der Haut vorkommen, genauso wie Cutibacterium, Acnes und Avidum, die in tieferen Hautschichten vorkommen. Das sind Erreger, die können alle Blutstrominfektionen machen, sind aber zumeist Kontaminanten. Und da ist es halt entscheidend zu sehen, erstens, wie lange hat die Probe gedauert, bis sie positiv geworden ist, also die Time to Positivity. Wenn es länger als ein Tag war, dann ist es die Chance sehr, sehr hoch, dass es sich hier um eine Kontamination handelt. Genauso, wenn nur eine Flasche von mehreren positiv geworden ist, auch dann die Chance umso höher, dass es sich eher um eine Kontamination handelt. Sind mehrere Flaschen positiv, ist es natürlich wichtig zu wissen, ob die alle aus einem liegenden Katheter entnommen worden sind oder ob die zum Beispiel frisch gestochen worden sind. Bei Interpretationen von Blutkulturergebnissen, wenn wir zum Beispiel erst das Resultat der Gramfärbung durchtelefoniert bekommen und wir sehen grampositive Haufenkokken, dann wissen wir, es müssen Staphylokokken sein. Mit dieser Information können wir schon sehr viel anfangen. Wissen wir, ob der Patient kolonisiert ist mit MRSA, können wir diese Information verwenden und sagen, okay, wir sollten wahrscheinlich eine MRSA-aktive Therapie zumindest mit in Erwägung ziehen. Sind es vielleicht eher koagulase-negative Staphylokokken? Ist es abhängig davon, wie hoch die Resistenzraten gegenüber Oxacillin oder Antistaphylokokken-Penicillin generell sind? Brauchen wir ein Glykopeptid? Brauchen wir keins? Oder ist es gegebenenfalls Staph aureus und der Patient hat kein MRSA? Dann wissen wir, okay, wir können sicher mit einem Staphylokokken-Penicillin oder mit einem Erstgenerations-Cephalosporin auch gut therapieren. Vielleicht in der Interpretation dann auch ganz spannend, ne, wenn man eine Spezies hat, ja, wenn ihr also die Information erhaltet, es ist Staph aureus, wird häufig direkt eine Testung nochmal gemacht, ob Resistenzmechanismen für ein MRSA vorliegen. Wenn die nicht vorliegen, dann hätten wir einen normalen MSSA, den wir also auch wieder mit Flugloxacillin oder Cefazolin therapieren könnten. Und das ist ganz entscheidend, dass man da gar nicht so zwingend die Resistenztestung benötigt, sondern da schon alleine weiß, okay, wir können ab Identifizierung schon unsere Therapie so weit optimieren, dass der Patient das bestmögliche Outcome hat. Wiederum bei den Substanzen, die Labore normalerweise reportieren, ist es so, dass nur die gewählt werden, die erstens weit verfügbar sind in Deutschland, zweitens häufig auch angewendet werden, also wirklich auch Verwendung finden und auch in den Leitlinien Verwendung finden und die es auch Sinn macht zu testen. Also weil zum Beispiel andere Substanzen vielleicht nicht so gut in dieses Gewebe kommen, Beispiel Daptomycin in die Lunge, ne, würde man eher Daptomycin nicht zwingend mitreportieren, sondern andere Substanzen. Und da gibt das Labor sich im Normalfall schon sehr große Mühe. Das heißt also, wenn man anruft und etwas Spezifisches nachgetestet haben möchte, mein Lieblingsbeispiel ist immer Escherichia coli, bitte testen Sie doch mal Vancomycin, dann kann es sein, dass man sich da sehr aufs Glatteis begibt. Natürlich gibt es aber auch besondere Situationen, insbesondere bei zunehmenden Resistenzraten, wo man nochmal Reserve-Antibiotika nachtestet, ne? Also all das im gramm-negativen Bereich, was jetzt so auf dem Markt ist, wo man dann auch spezifische Verfahren nochmal machen müsste oder auch, wo die gängigen Testverfahren nicht wirklich gut eine Vorhersage bieten, ob der Erreger empfindlich ist oder nicht empfindlich ist. Cholestin ist hier so ein ganz klassisches Beispiel. Dann bei der Interpretation Clinical Breakpoints in der Resistenztestung super entscheidend. Wir, Sandra, du und ich, haben noch gelernt, I ist intermediär und naja, das lassen wir lieber mal sein. Die Substanz verwenden wir nicht zur Therapie und für Felicia und für Lukas gilt das heutzutage aber ganz anders als für uns und wir müssen umlernen und ihr habt vom Start aus gleich schon die richtige Information. Und da ist es wichtig, I heißt Increased Exposure und das bedeutet im Endeffekt, ein klinischer, therapeutischer Erfolg ist zu erwarten, wenn die richtige Substanzdosierung bei diesem Erreger, bei der Infektion auch verwendet wird. Das heißt also, ihr werdet zum Beispiel gewisse Erreger wie Pseudomonas aeruginosa finden, wo ihr fast nur Testresultate für Increased Exposure seht. Und das liegt nicht daran, dass der Keim besonders resistent ist auf einmal, sondern es liegt einfach daran, dass die klinischen Breakpoints und die Festlegung empfehlen, dass man dort die adäquate Dosierung bzw. die adäquate Applikationsart von den antimikrobiellen Substanzen empfiehlt, damit ein therapeutischer Erfolg auch sich einstellen kann.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Und dann darfst du noch mal jetzt sagen, was ist überhaupt für dich die wichtigste Take-Home-Message, Tobias?
Für mich ist die wichtigste, erstmal vielen, vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein paar Informationen an euch weitergeben und ich hoffe, ich konnte sie klar genug darstellen. Rationale Antibiotikatherapie ist ja ein mir sehr wichtiges Thema, wie anderen Kollegen auch, gerade im Aspekt des Antimicrobial Stewardships. Und diese Schnittstelle auf der diagnostischen Seite hin zur Beratung der klinisch tätigen Kolleginnen und Kollegen, die Wahrnehmung des Labors und des Mikrobiologen als Partner in der Therapie, wäre für mich die wichtigste Take-Home-Message, sowohl für ambulant als auch für stationär, die korrekte Indikationsstellung. Unnötige Diagnostik kreiert zwar Umsatz fürs Labor, macht aber auch viel Arbeit, die nicht sein müsste, und vor allem kreiert es unnötige antimikrobielle Therapien. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht das Wichtigste, was wir tun könnten, ist Indikationsstellung so präzise wie möglich zu formulieren, um wirklich unnötige Diagnostik und daraus resultierend unnötige Therapien zu vermeiden.
Das ist doch ein super Schlusswort. Also vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, dass ihr die Zeit gefunden habt, Felicia und Lukas. Und ja, es hat wieder großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Ja, mir auch. Vielen
Tschüss
Dank.
Tschüss an alle. Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an rei-info@charité.de, direkt über unsere Website www.rei-projekt.de/students oder auf Twitter. Noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité mit Unterstützung des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts RAI Students und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infect Control.